Ich habe das auch vor dem Turnier schon gesagt, dass ich Joshua Kimmich eigentlich im Mittelfeld sehe.
Ich bin bei ihm, dass die Sechserposition für Jo Kimmich die perfekte Position ist.
Herzlich willkommen zu Spotlight DFB, der WM-Show powered bei Zalando.
Wenn gegen Ecuador schon Leo Sané der Beste war, dann spricht das nicht für die Offensive.
Ja, der Vorlauf war ja schon ganz nett, aber jetzt beginnt der Hauptakt dieser WM 2026 mit der K.O.-Phase und damit herzlich willkommen zu Spotlight DFB, der WM-Show powered bei Zalando. Auch heute kriegt ihr hier natürlich wieder die letzten Updates aus dem deutschen Lager vor dem Spiel gegen Paraguay. Wir analysieren den Gegner des DFB-Teams und natürlich auch die Nationalmannschaft mit unserem WM-Experten Nils Petersen hier vor Ort im Studio. Ich bin ja mal gespannt, was er sagt zu diesem Widerspruch, den es nach dem Spiel gegen Ecuador gab. Die Spieler in den Katakomben gesagt, ja, der Gegner wollte es mehr. Der Bundestrainer wiederum hat seine Spieler in Schutz genommen und das hat dann auch Rudi Völler auf der Pressekonferenz gemacht mit dem Bundestrainer.
Völler hat das genauso gemacht, wie man das machen muss, die Spieler in Schutz nehmen, was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass es halt der eine oder andere dann auch hätte etwas besser machen können. Aber grundsätzlich die Spieler, seine Spieler zu schützen, das ist letztendlich immer das Allerwichtigste. Ich weiß, es gibt Trainer im Weltfußball, die machen es dann auch ein Tick anders. Mir ist es lieber, es wird so gemacht, wie Elon es macht.
Ja, und diesen Mann braucht man nicht in Schutz nehmen, denn er ist sowieso everybody's darling. Nils Petersen, grüß dich doch.
Grüß dich, Marc.
Nils, diesen Widerspruch, wir haben ihn ja auch in der letzten Show, in der Recap-Show angesprochen. Die Spieler sagen, Ecuador wollte es mehr, der Bundestrainer sagt was anderes. Wie hast du diesen Widerspruch gesehen?
Ah, ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann hinter vorgehaltener Hand dann ähnlich argumentieren würde, wie auch die Spieler, wie auch wir. Das hat ja jeder gesehen, dass es sozusagen einfach dann in dem Moment einfach ein unterschiedliches Level war vom Wollen. Von daher, ich verstehe ihn aber in dem Moment, dass er dann einfach nach dem Spiel genervt ist, ob seines Auftritts der Mannschaft, aber auch natürlich des Ergebnisses und dass du dann einfach in dem Moment vielleicht einfach nur Kontra geben willst.
War jetzt schon viel Kritik, auch wir, muss man natürlich sagen, haben hier viele kritische Dinge angesprochen. War dir das ein bisschen zu viel nach dem Spiel?
Das Problem ist immer, dass wir natürlich noch kritischer werden, wenn die Selbstkritik so ein bisschen fehlt. Das ist dann manchmal so ein bisschen vielleicht kleiner Makel bei Julian Nagelsmann, dass er dann so ein bisschen nicht so selbstkritisch ist nach dem Spiel. Er hätte ja auch leicht machen können nach dem Spiel und sagen können, pass auf Leute, ich weiß, wie ihr es gesehen habt, ich habe es ja auch gesehen. Das mache ich intern, aber jetzt nach außen muss ich jetzt hier nicht anfangen, irgendwie drauf zu hauen, sondern löse das intern. Weil wir natürlich dann auch, wenn wir mal auf Musiala schauen, auf Wirtz schauen, schon Spieler haben, die brauchen gerade Leichtigkeit. Tut es dann gut, als Trainer noch drauf zu hauen oder so, sondern in dem Moment wäre das auch dann ja eine clevere Entscheidung gewesen, einfach ruhig zu bleiben und zu sagen, intern spare ich nicht mehr Kritik.
Und das wird er mit Sicherheit auch gemacht haben. Jetzt steht dann das Spiel gegen Paraguay an. Wie siehst du den Gegner der Deutschen?
Schlagbar, also schwächer als Ecuador auf alle Fälle. Sich für die WM qualifiziert nach 18 Spielen mit dem Torverhältnis von 14-10. Das hat einiges. Nach vorne haben sie ihre Probleme, da gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite braucht man gerade gegen Deutschland nicht viele Möglichkeiten, habe ich das Gefühl. Deswegen müssen wir trotzdem auf der Hut sein. Schwierige Phase. Aber hinten haben sie schon ihre Stärke. Haben jetzt dann auch innerhalb des Turniers mal gewechselt von einer Vierer- auf eine Dreierkette mit Alderete, mit Gomez dann schon auch stabile Innenverteidiger. Also ihre Stärken sind ganz klar im Verteidigen des eigenen Tores. Machen sie gut. Und das wird natürlich dann auch unser Problem werden. Also wir sollten schon in Führung gehen, das wäre ganz wichtig.
Ja, man merkt, du hast dich mal wieder bestens vorbereitet auf den Gegner. Wir gehen dann natürlich später nochmal tiefer rein. Und jemand, der Paraguay mit Sicherheit auch bestens studiert hat, ist unser Kicker-Reporter Matthias Dersch vor Ort in Winston-Salem. Matthias, grüß dich.
Schönen guten Tag, hallo.
Was kannst du uns noch aus dem deutschen Lager berichten zu diesem Widerspruch? Hat das irgendwie der Stimmung einen Abbruch getan? Haben sie das intern geklärt?
Ja, wir hatten ja hier den Auftritt des Verteidigungsministers, DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der war hier in der Pressekonferenz. Der hat so ähnlich eingeordnet wie Nils gerade. Also natürlich stellt sich Nagelsmann da nicht hin und stellt die Mannschaft in den Senkel vor laufender Kamera. Das macht ein Trainer nicht. Zumindest nicht Julian Nagelsmann. Es gibt da durchaus den einen oder anderen bei dieser WM, der das auch schon anders gehandhabt hat. Klar ist, es wurde natürlich intern ein bisschen aufgearbeitet, ein bisschen anders auch aufgearbeitet als vor den Kameras. Aber es wurde auch schnell abgehakt, denn das ist ja das Besondere jetzt. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Das nächste Spiel steht vor der Tür. Da kannst du dich gar nicht so viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Da musst du direkt wieder ins Machen kommen. Und ich glaube, das war nach dem Spiel auch von Vorteil. Du konntest dich gar nicht damit beschäftigen, was da alles nicht gut lief, denn dass die Spannung gefehlt hat. Oder sagen wir mal, dass die Spannung nicht so da war wie bei Ecuador. Das war ja, wie Nils auch gerade gesagt hat, offensichtlich.
Ja, die kurze Vorbereitungszeit hast du jetzt gerade eigentlich auch schon angesprochen. Wie haben Sie die vor Ort genutzt?
Es wurde trainiert, natürlich wurde trainiert. Wir konnten nicht zuschauen, man hat eine geschlossene Einheit eingesetzt, einfach damit man noch ein bisschen mehr Ruhe hat. Das ist ja schon auch immer, wenn wir dann reinkommen mit unserem Tross von 70, 80 Leuten, bringt das natürlich ein bisschen Unruhe, dann ziehen wir auch nach einer Viertelstunde wieder ab. Die wollten jetzt einfach mal wirklich konsequent in Ruhe arbeiten, haben das gemacht, haben auch keine großen Medientermine gemacht. Wie gesagt, Rudi Völler war bei der PK kein Mitglieder, auch Trainer. Und dann geht es jetzt direkt weiter. Und ja, ich bin gespannt, ob sich was ändert in der Mannschaft.
Ja, kommen wir natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ganz kurz, Nils, würde mich mal deine Meinung aus Spielersicht interessieren. Wie schätzt du das ein? Wie schwer fällt sowas ins Gewicht, wenn man erst irgendwie ja so 2,5 Tage vorher weiß, wer überhaupt der Gegner ist?
Eigentlich nicht arg, weil du natürlich trotzdem das Turnier verfolgst, trotzdem die Gegner kennst und dann auch relativ schnell mit den Gegnern was anfangen kannst. In dem Moment, glaube ich, hat man den auch, sag ich mal, mit Kusshand genommen. Also klar, ob es jetzt Bosnien, Schottland, in dem Fall Paraguay, das sind alles so, ist ein Level in dem Moment. Und dann beschäftigst du dich schon immer mit diesen zwei, drei Ausnahmespielern, die es aber in dem Moment gar nicht so gibt, wo du vielleicht dann auch einfach vielleicht mal durchatmest und sagst, okay, das ist lösbar, ist machbar. Und dann weißt du ja genau, nächsten 2 Tage haben wir 44 Videoanalysen und dann wirst du schon nochmal richtig gebrieft. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass das Trainerteam da alles aufarbeitet und dann auch den Jungs das Wichtigste mit auf den Weg gibt. Aber man verfolgt die Spiele und kann die Gegner auch schon ein bisschen einordnen.
Ja, haben die Spieler auch gesagt, ne? Sie haben da eine riesen Leinwand stehen und sehen eh alle Spiele. Also Paraguay werden sie auch schon auf dem Schirm gehabt haben. Matthias, du hast die potenzielle Änderung gerade schon angesprochen. Werden wir da welche sehen in der Startelf?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Nene Brown wieder in die Startelf rücken wird. Der ist in Rekordzeit zum Hoffnungsträger aufgestiegen, so würde ich das mal umschreiben. Der hat eindeutig gefehlt gegen Ecuador, David Raum, der ja lange gesetzt war auf der Position. Der hat es da nicht gut gemacht, sowohl nach vorne als auch nach hinten, auch wenn ein, zwei Flanken kamen. David Brown dann wieder auf die Linksverteidigerposition rücken. Das tut dem deutschen Spiel gut, so wie es aktuell angelegt ist. Der ist ballsicher, der ist aber auch bissig nach hinten. Das ist eine gute Kombination, die man gegen Paraguay gut gebrauchen kann, denn die werden die deutsche Mannschaft pressen. Und ansonsten bahnt sich zumindest gerade zumindest nichts an. Also die Doppel-Sechs hat Julian Nagelsmann gesagt, will er nicht verändern. Das heißt auch, dass Kimmich hinten wahrscheinlich rechts bleibt. Es gäbe ja ein paar Möglichkeiten, aber dieses Hybridsystem aus Dreier-, Vierer-, Fünferkette, das dürfte auch gegen Paraguay wieder zum Einsatz kommen.
Und wir werden es verfolgen, ihr vor Ort dann wieder im Stadion, Matthias, und wir sprechen uns dann natürlich wieder am Dienstag in der Recap-Show. Danke dir.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ja, deine Meinung, Nils, zum Thema Starter wird mich dann gleich auch noch interessieren, denn es gibt da jemanden, nämlich deinen Kicker-Expertenkollegen Philipp Lahm, der würde eine große Änderung tatsächlich vornehmen.
Oder ich sehe und habe das auch vor dem Turnier schon gesagt, dass ich Joshua Kimmich eigentlich im Mittelfeld sehe. Er hat da über 10 Jahre auf absolut hohem Niveau in der Nationalmannschaft, aber vor allem beim FC Bayern in der Champions League eben gesehen. Ich glaube, er würde der Mannschaft da Stabilität geben im Mittelfeld. Seine Stärken würden deutlich mehr sichtbar werden, den deutschen Spiel eben defensiv, aber vor allem auch offensiv durch seine Pässe in die Tiefe, dem Spiel und der Offensivreihe deutlich mehr helfen würde.
Ja, da haben wir sie wieder, ne, Nils, die ewige DFB-Diskussion. Gehört Joshua Kimmich jetzt nach rechts hinten oder ins zentrale Mittelfeld? Philipp Lahm hat uns noch verraten, wie er genau umstellen würde. Können wir gerade drauf schauen. Er würde nämlich Waldemar Anton nach rechts stellen und würde gar nicht zu viel verändern, ne? So wie du es ja eigentlich letzte Woche auch schon gesagt hast. Alexander Pavlovic würde rausgehen und Joshua Kimmich damit neben Felix Metscher spielen. Möchtest du dem Weltmeister Philipp Lahm wie letzte Woche wieder widersprechen? Oder siehst du es ähnlich?
Ich bin bei ihm, dass die Sechserposition für Jo Kimmich die perfekte Position ist, wie er seit Jahren bei Bayern dann auch runterspielt und da auch eine gewisse Präsenz hat. Gerade also als Leuchtturm sozusagen. Uns fehlt gerade so ein Leuchtturm, finde ich so, an dem man sich hochzieht, wo du weißt, der Ball ist sicher. Gerade wenn man das Gegentor gegen Ecuador sieht oder so, das ist jetzt so eine typische Aktion, die ihm jetzt nicht passieren würde. Aber warum machen wir das Thema auf? A, weil Pavlovic nicht funktioniert und B, weil auch Jo Kimmich hinten rechts nicht so gut funktioniert. Also wir hatten schon viele Spieler, auch gerade bei der Nationalmannschaft, dass du das Gefühl hattest, er macht das Spiel von hinten rechts, so wie Philipp Lahm auch früher so ein bisschen, dass du das Gefühl hattest, da sind 120, 140 Ballkontakte und davon sind halt ja, mehr als 50% auch effektiv nach vorne und da kommt ja Jo gerade auch nicht hin. Deswegen musst du ihn nach 60 Minuten auch mal opfern, das würdest du ja sonst nicht machen in dem Fall. Und diese beiden Faktoren sprechen dafür natürlich, dass man das Thema aufmacht, aber ich bin auch bei Philipp, dass ich sage, wenn Anton hinten rechts, weil du musst dann, wenn, dann die Defensive stärken und du spielst ja eh dieses Hybridsystem, das heißt, du würdest dann eh offensiv über links mehr gehen. Von daher gehe ich schon mit ihm.
Okay, also dann würdest du es auch genauso umstellen?
Jetzt nicht mehr. Vor dem Turnier hätte ich auch gesagt, dann hättest du natürlich trotzdem auch so eine Rechtsverteidiger-Variante noch mehr mitnehmen müssen. Hast dich da nicht so drauf fokussiert, weil Anton ist es nicht, Brown ist es nicht. Dann fehlt einfach diese Position, deswegen muss Yoda spielen. Jetzt würde ich nicht mehr wechseln. Jetzt einfach während des Turniers würde ich das fast nicht aufmachen.
Ja. Es ist natürlich so, dass viele Leute sagen, naja, er hat ja bei der EM24 rechts hinten auch einen guten Job gemacht, aber der Unterschied ist ja, finde ich, dass ein Toni Kroos da auf der 6 gespielt hat. Das heißt, du hattest da deinen Taktgeber im Mittelfeld. Die Rolle konnte Pavlovic natürlich jetzt so nicht unbedingt ausfüllen bisher. Und er würde ja wahrscheinlich schon auch dafür sorgen, dass vielleicht ein bisschen mehr Struktur im Offensivspiel da ist, die uns ja auch gerade ein bisschen abgeht, oder?
Genau. Aber ich bin beide trotzdem noch nicht. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir schon noch da jetzt keine Änderung sehen werden, dass Pavlovic auch noch mehr ins Turnier reinkommt. Dass du einfach das, also ich würde diese Doppel-6 jetzt nicht auseinanderreißen. Deswegen ist schon die Hoffnung da, dass er noch besser performt.
Ein spannendes Thema ist noch, finde ich, das System, weil sie haben ja jetzt gegen Ecuador die Fünferkette getestet. Siehst du das als gute Option, dann gegen stärkere Gegner, vielleicht dann mit einem Sané als Schienenspieler und Brown als Schienenspieler und dann eben mit 3 in der Innenverteidigung?
Ja, aber da musst du es anders spielen. Also ich fand schon die Dreierkette sehr, sehr eng beieinander. Und wenn dann die Mannschaften pressen, die Gegner analysieren uns, sie sehen schon, wo haben wir unsere Probleme. Und dann gab es dann diese paar Fehlpässe, auch Rüdiger, wie gesagt, mit seinem linken Fuß, was ja auch verständlich ist. Dann gab es ja einen oder anderen Ball, wo er dann Raum gesucht hat, der war aber viel zu hoch. Also du musst dich dann auch immer schon anpassen, darfst aber auch wieder nicht zu tief stehen. Da musst du es perfekt spielen, musst Automatismen drin haben. Da musst du auch mal den langen Ball einbauen können, ob das Pressing. Und dann brauchst du einen Havertz, der auch mal die Bälle festmacht. Das war auch zu wenig der Fall. Es war zu oft, dass du mit der Defensive beschäftigt warst. Puls war hoch und dementsprechend hast du dann irgendwie keinen Ball festmachen können. Und dann baust du einen Gegner auf und dann ziehst du dich selber runter. Und das war viel zu oft der Fall. Also wenn es so spielt, so hybrid, brauchst du schon eine gewisse Ballsicherheit und dann natürlich auch mehr Ballbesitzphasen. Und da fand ich irgendwie gegen Ecuador, hat es immer das Gefühl, bis nur eine Frage der Zeit, bis der Ball schon wieder weg ist. Und das war, hatte ich so selbst am Fernseher runtergezogen, die muss dann erst auf dem Platz sein.
Mhm. Kai Havertz hast du jetzt gerade schon angesprochen. Unsere Künstler da vorne, sage ich jetzt mal, die sind natürlich noch nicht so 100% in Topform. Ne? Und wir sehen es bei anderen großen Nationen, die Superstars liefern da in Reihe ab. Warum ist das bei Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz noch nicht so?
Ich glaube, dass sie sich gerade gegenseitig so gewissermaßen runterziehen. Manchmal ist es so, dass du gerade gut performst, wenn der Nebenmann so gut, weil dann ziehst du mit, dann zieht er dich auf ein anderes Level. Und gerade ist es so, wenn gegen Ecuador schon Leo Sané der Beste war, dann spricht das nicht für die Offensive. Ja? Und dann sind wir eigentlich angewiesen, gerade jetzt in der K.O.-Phase, auf die 3 Ausnahmespieler. Ja? Und da haben Havertz, Wirtz, Musiala jetzt noch kein Spiel gehabt, mal Curaçao ausgeschlossen, einfach als Gegner, wo du das Gefühl hast, aha, das sind diese Unterschiedsspieler, die du anspielen kannst, die dann wirklich diese Lösung haben, die 3, 4 Freistöße ziehen, wo der Gegner jedes Mal sagt, boah, nicht wieder dem den Ball geben. Da warst du schon immer abhängig von einem Matcher, der aber viel zu tief dafür steht, dass es dir gar nicht so viel bringt. Da ist einfach viel Potenzial nach oben. Du hattest aber auch mit Elfenbeinküste und Ecuador 2 Gegner, die wirklich brutal kontraproduktiv sind für die, weil du natürlich physisch sowas von unterlegen bist. Und da kam auch gerade Musiala, fand ich schon auch zu oft, einfach dann in diese körperliche Unterlegenheit und dann wird es dann auch schwierig irgendwie. Dann machst du auch einen Gegner stark. Also wir leben vorne nicht von der Physis. Ist ein bisschen viel Phlegmatik. Und das ist dann natürlich gefährlich, wenn da keiner die Kohle aus dem Feuer holt.
Ja, und spannend fand ich auch, Rudi Völler hat natürlich wieder auf der PK das Potenzial von allen dreien unterstrichen. Im gleichen Atemzug aber auch gesagt, ja, der muss jetzt auch mehr kommen. Ne? Das finde ich dann auch interessant. Und sie sind dann vielleicht jetzt eben auch in diesem Alter, wo du eben nicht mehr sagen kannst, die sind jetzt so unbedingt so unbekümmert, sondern es wird eben auch was erwartet von ihnen. Philipp Lahm sieht es auch so und begründet, ja, dass sie jetzt noch nicht so 100% im Turnier sind. So.
Ja, es liegt in erster Linie an unserer Spielweise, also dass wir natürlich die letzten beiden Spiele gegen Gegner treffen oder auf einen Gegner treffen, der defensiv agiert, sehr robust ist, zweikampfstark eben ist. Und so wir Probleme haben, sie wirklich in den richtigen Räumen anzuspielen. Vielleicht bewegen sie sich auch nicht wirklich in die richtigen Räume. Manchmal scheint so, dass nicht jeder seine Position wirklich hält und somit viel durcheinander passiert, wo sich teilweise Wirtz und Musiala sind ja ähnliche Spielertypen auch ein bisschen auf den Füßen stehen. Es ist nur nicht klar, wer, wenn man nach innen zieht, vor allem Florian Wirtz eben, was passiert dann, wer kommt über außen.
Ja, schon vor dem Turnier und jetzt auch während des Turniers alle Protagonisten eigentlich immer betont, wie wichtig ist, dass gerade die 3 Künstler da vorne in die Spur kommen. Wie kriegt man sie in die Spur?
Ja, wir sind abhängig von ihnen. Also Thema Positionierung ist schon ein großes Thema. Also das hat ja auch schon Julian Nagelsmann nach dem Spiel gegen Ecuador aufgemacht, dass du sozusagen eigentlich lieb ist eher so, dass du den zentralen Stürmer anspielst und dann über den zweiten Ball gehst, dass du sozusagen gar nicht in die Bredouille kommst, die irgendwie hinten links den Ball zu holen, damit du mal irgendwie ein paar Ballkontakte generierst, weil wir brauchen Wirtz, Musiala und Co. in der gegnerischen Hälfte. Wir brauchen sie 30 bis 20 Meter vorm Tor, um da irgendwie für Kreativität zu sorgen. Und das geht am meisten natürlich, wenn du dann irgendwie mal sie überspielst und sie dann sozusagen auch diese Kreativität und auch auch Freiheit nutzen, weil eigentlich soll das was Positives sein, dass sie Freigeister sind, dass Sané rechts ist und die wirklich dann auch rotieren können, verschiedene Positionen einnehmen, aber aktuell ist es noch hinderlich, das haben sie noch nicht so hinbekommen. Deswegen erhoffe ich mir da so ein bisschen auch gerade vorne so einen Wandspieler, der dann auch die Bälle auf sich klatschen lässt.
Genau, Kai Havertz jetzt auch wenig Bindung zum Spiel gehabt, ne? Woran lag das da aus deiner Sicht?
Ja, weil natürlich dann auch schon jemand ist, klar, es kommt mal eine Flanke vom Raum, es kommt mal der Ball, vielleicht der Steckball, wo du einen klatschen lassen kannst, aber es ist noch nicht so klar eingespielt, dass du das Gefühl hast, da sind Automatismen drin. Er will sich natürlich dann auch gerne mal ein bisschen fallen lassen. Er möchte auch mehr Ballkontakte haben, als es ein klarer Neuner dann am Ende hat, weil er auch diese Ballsicherheit hat, weil er ja auch diesen Zehnerpass sogar auch spielen kann. Aber gerade wenn er, sag ich mal, sich ein bisschen fallen lässt, da müssen andere wieder die Tiefe bedienen. Und das ist zu selten passiert. Und da hat er auch noch nicht so die Sicherheit, muss ich sagen.
Mhm. War jetzt übrigens, das können wir euch noch als Hinweis mitgeben, im Zalando-Format 90+ zu Gast. Schaut da gerne mal rein, zusammen mit Nick Woltemar. Die sind ja ein kongeniales Federball-Duo. Kann man auf Instagram verfolgen, fand ich sehr unterhaltsam. Aber jetzt, Nils, wollen wir natürlich noch über den Gegner sprechen. Paraguay, du hast eben schon schöne, teasernde Anfangsanalyse gemacht. Gehen wir mal jetzt tiefer rein. Was sind die Stärken und Schwächen dieses Teams?
Ja, ich glaube, sie mit Vier- oder Dreierkette spielen, spielt bei ihnen keine Rolle. Sie können das eine Tor schon sehr, sehr gut verteidigen, können Räume verdichten, können wirklich auch Bälle blocken, können Bälle gewinnen. Sie sind physisch sehr stark, typisch südamerikanisch, können gut pressen, sind immer im Block, haben sehr, sehr enge Abstände, sind beieinander, haben jetzt nicht diesen einen Star, wie bei anderen Nationen, dass du das Gefühl hast, die dürfen mal Freigeister sein. Nein, die verteidigen wirklich alle mit Mann und Maus mit, deswegen haben sie auch so wenig Gegentore. Und wenn man mal guckt in Südamerika, ob jetzt gegen Brasilien oder Argentinien, gegen die Schwergewichte, selbst die tun sich wahnsinnig schwer, gegen Paraguay ein Tor zu erzielen. Und das ist so ihre große Qualität. Geht zu Lasten der Offensive. Aber klar, es wird für uns nicht leicht, ein Tor zu erzielen und auch kreativ zu werden, sage ich mal. Das wird ein großes Thema werden.
Ja, aber du sprichst gerade schon an, die Offensive, da haben sie ihre Probleme, unterstreichen auch die Statistiken. Haben nur 1,25 Expected Goals bisher in den drei Spielen. Das ist der zweitschlechteste Wert unter allen WM-Teams. Körperlichkeit wird natürlich wieder ein Thema, haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, nämlich 7 gelbe Karten haben sie schon. Das sind die geteilt meisten im Turnier. Und was richtig spannend ist, die haben 150 erzwungene Ballverluste, also 50 erzwungene Ballverluste pro Spiel, Platz 2 im gesamten Turnier. Und da haben wir ja unsere Probleme gehabt, ne? Also die Ballverluste waren ein Thema beim deutschen Team. Könnten jetzt auch wieder das Thema werden. Wie beheben wir das?
Ja, absolut. Also sie haben auch gegen die Türkei gezeigt, selbst in Unterzahl können sie dann auch alles wegverteidigen, wirklich mit Mann und Maus, dann sind wahnsinnig unangenehm. Also suchen auch mal schnell die Privatduelle, können auch mal 1-gegen-1 über den ganzen Platz verteidigen. Und da brauchst du halt die Matchers, die offensiv aufdrehen. Da brauchst du natürlich auch diese 1-gegen-1-Spieler, die mal in Überzahlsituationen dafür sorgen können. Dafür musst du auch mal das Pressing überspielen können oder mal einen aushebeln können. Ne? Dass du auch mal sagst, gerade die Dreierkette mal ein bisschen breiter stehen, dass man den Gegner auch ein bisschen schwerer macht. Weil wenn das kompakt ist, sind wir schlechter in vielen Spielen. Also wir müssen schon auch diese Breite des Platzes nutzen, diese Spielfeldgröße einfach, dass du dann sozusagen eine gute Positionierung hast, um dann auch den Wirtz des Musialas den Raum zu geben, um dann auch mal offensiv aufzudrehen, um mal einen aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Und daran ziehst du dich dann auch hoch.
Und das würde aus deiner Sicht auch diese Ballverluste minimieren, die wir gerade im Mittelfeld hatten?
Ja, natürlich, dass du einfach dann auch, also klar, du brauchst einen guten Ballbesitz hinten raus, sag ich mal, dass du schon gut rausspielst. Du hast ja mit Neuer auch jemanden, der ist ja wie nochmal ein Libero dazu, dass du dann einfach auch das Risiko minimierst, mehr Ballbesitzphasen hast, damit du dann auch ein bisschen den Puls dafür runterkriegst, um dann diese Offensivaktion zu lösen. Aber wir sind schon davon abhängig, dass gerade diese Zentrale, die uns auch so ein bisschen auszeichnet und diese Kreativität, dass wir die auch gerade mit dem Ball nutzen. Also gegen den Ball haben wir eh unsere Probleme, aber das ist auch nicht unsere Stärke. Aber wir müssen natürlich nach vorne. Es überrascht mich nicht, dass wir noch kein Spiel zu Null gespielt haben. Es überrascht mich nicht, dass unsere Gegner bis jetzt körperlich besser waren. Aber es überrascht mich, dass wir diese Kreativität noch nicht so auf den Platz kriegen, dass diese Leichtigkeit noch nicht so da ist. Und da habe ich schon noch Hoffnung, dass da einfach so viel Potenzial nach oben ist, dass wir dann hoffentlich bis spätestens Frankreich dann da angekommen sind.
Ja, aber du sprichst es jetzt schon an. Es ist gar nicht einfach. Und Frankreich hast du gerade auch gesagt. Gefühlt sprechen alle schon über das Achtelfinale gegen Frankreich. Aber haben sie natürlich auch gestern bei der PK gemacht. Es ist noch ein Gegner da mit Paraguay. Ne? Was macht das eigentlich mit einer Mannschaft, wenn alle eigentlich gefühlt schon über den nächsten Gegner sprechen?
Ja, ist gefährlich. Ich glaube schon, dass sie es selbst auch wissen, dass sie auch schon im Kopf Frankreich haben. Kann aber auch dafür sorgen, dass du einfach die Selbstverständnis mit auf den Platz nimmst. Dass du sagst, okay, jetzt kommt Paraguay, das muss jetzt unsere Aufgabe sein, ist auch eine Pflichtaufgabe. So ein bisschen Bringschuld, Bringpflicht ist auch da nach diesen drei Auftritten jetzt in der Gruppenphase. Am Ende dürfen wir es auch immer nicht zu kritisch sehen, das ist unsere Aufgabe. Aber innerhalb der Mannschaft kann man sagen, okay, man ist Gruppensieger geworden in einer jetzt nicht ganz, ganz so einfachen Gruppe. Und du spielst gegen einen Gegner, der hätte gegen die Türkei verlieren müssen. Der hätte auch gegen Australien am Ende verlieren müssen. Also du spielst gegen keine Übermacht und das sollte dann auch unser Anspruch sein, zu sagen, man geht sicher ins Achtelfinale.
Ja, und? Tun wir das? Dein Tipp?
2-0, ganz souverän.
2-0, souveräner Sieg, okay. Würden wir uns natürlich alle gemeinsam wahrscheinlich darüber freuen. Wir werden es dann am Dienstag in der Recap-Show hier wieder sezieren. Mit dir dann in der Schalte, Nils. Freue ich mich drauf. Danke dir auch wieder für den Besuch. Und jetzt hoffen wir mal, das ist jetzt noch ein schönes kleines Bonbon zum Ende, dass die Deutschen dann genauso euphorisiert sind nach dem Spiel wie die Österreicher. Die haben einen Last-Minute-Ausgleich erzielt und sind damit ins 16. Finale eingezogen. Und in der Kabine gab es nach dem Spiel verständlicherweise große Emotionen.
Es geht ums Verschlissen, jetzt schläge ich Alato. Ich hab keine Liere. Ich hab keine Liere. Und keine Papiere. So was habt ihr nicht vieren.
Wo ist der Zeschka?
Auf einmal was beide. Mit dem Papagale.
Zeschke, komm!
Und wie was da angeht. In meinen eigenen Sandale, es ist ein Skandal. Ich hab keine Liere und keine Papiere.
Ja, die Bundesliga-Stars da ganz vorne mit dabei, ne? Michael Gregoritsch, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, alle gesehen. Aber Ralf Rangnick auch stabil textsicher, muss ich sagen. Also natürlich schöne Geschichte. Glückwunsch an die Nachbarn, natürlich auch mit Sascha Kalajdzic nach seiner ganzen Leidenszeit, dass er da derjenige ist, der fürs Weiterkommen sorgt. Hoffen wir, dass das DFB-Team auch für schöne Geschichten sorgt gegen Paraguay. Wir hören uns dann und sehen uns hier am Dienstag wieder mit der Recap-Show. Dann Nils zugeschaltet. Seid da auch wieder am Start. Bis dahin. Ciao, ciao.